Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserer Reihe Gedankenpflanzen.
Die Jugend, die ist ja nichts mehr gewöhnt. Die hält überhaupt nichts mehr aus.
Überstunden gehören dazu. Da muss durch.
Na also, wenn du da nicht mitmachst, dann kannst du die Karriere aber wirklich vergessen.
Du bist wirklich der beste Mitarbeiter. Als erster in der Firma und der letzte, der geht. Aus dir wird mal was.
Schlaf? Ach pff. Der wird überbewertet.
Ich weiß, du bist gerade im Urlaub, aber ich habe trotzdem eine wichtige Frage.
Ohne Fleiß, kein Preis.
Kommt dir die eine oder andere Aussage bekannt vor? Heute geht es um ein Thema, das uns ganz besonders wichtig ist. Die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und im Besonderen um die Auswirkungen von Über- und Unterforderung im Job. Gesund bis ins Pensionsalter, ist das noch realistisch? Bianca, was meinst du?
Naja, die Begriffe Bore-out, Burnout und Brownout sind schon immer wieder mal zu hören und zu lesen. Und es sind eigentlich mehr als nur Modeerscheinungen. Dass hinter den Begriffen mehr steckt, bestätigen umfangreiche Studien.
Ja, und dazu haben wir uns exemplarisch zwei Studien herausgepickt. Eine Umfrage von Salary.com und AOL hat sich mit der Unterforderung im Job beschäftigt. Von 10.000 ArbeitnehmerInnen haben über 33% angegeben, dass sie nach eigenen Angaben im Job nicht genug zu tun haben und sich häufig unterfordert fühlen. Eine andere Studie der AOK aus Deutschland bezieht sich auf die Diagnose Burnout. Hier hat im letzten Jahrzehnt die Häufigkeit der Diagnose Burnout deutlich zugenommen. Seit 2005 haben sich die Krankheitstage je 1.000 ArbeitnehmerInnen von 13,9 auf 141,8 Krankheitstage erhöht. Das ergibt hochgerechnet auf alle Beschäftigte in Deutschland 194.000 Betroffene mit insgesamt stattlichen 4,8 Millionen Krankheitstagen. Ja, aber zurück zu den Begriffen. Fangen wir mal an mit dem Begriff Bore-out.
Auch Unterforderung im Job kann krank machen. Das englischsprachige Wort Bore-out bezeichnet wörtlich übersetzt ausgelangweilt sein. Und eigentlich ist das ja das Gegenteil von Burnout. Zum Bore-out gehören die drei Elemente Unterforderung, Desinteresse und Langeweile. Betroffene zeigen ein Verhalten, um bei der Arbeit ausgelastet zu wirken und sich dadurch die Arbeit fernzuhalten. Grund dafür ist oftmals eine falsche Berufswahl. Zum Beispiel zugunsten eines sicheren Jobs, höherem Lohn oder auch der Aussicht auf Karriere. Auch die Unternehmensstruktur kann ein Grund dafür sein, wenn zum Beispiel Veränderungsmöglichkeiten begrenzt sind und Beschäftigte dazu gezwungen werden, immer dasselbe zu tun. Das geht oft eine Zeit lang gut, kann sich aber dann mit der Zeit zu einer Unterforderung entwickeln. Aber wenn Kollegen, die gerne arbeiten, die Arbeit ihrer Kollegen an sich reißen. Die verausgeben sich dann oft mal und für die anderen bleibt weniger Arbeit übrig. Oftmals führt das dann zu einer sehr geringen Bindung ans Unternehmen. Und auch zu höheren Ausfallzeiten. Und letztendlich bekommen die Auswirkungen auch die Kollegen zu spüren. Und dies wiederum, ja, macht dann die Betroffenen auch in ihrer Freizeit immer träger. Und da stellt man sich dann schon die Frage, warum die Betroffenen eigentlich nichts dagegen unternehmen. Warum ist das so?
Ja, oftmals, weil Betroffene nachteilige Folgen für sich befürchten, wenn sie was sagen würden. Mehrarbeit ist ja quasi in und sozial akzeptiert. Bei einer Unterforderung rechnet man ja eher damit, Spott und Hohn zu ernten. Oder aber man hat Angst davor, neue Tätigkeiten übernehmen zu müssen. Und das, nachdem die Unterforderung schon einige Zeit am Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten genagt hat. Es besteht auch Angst davor, nach einer langen Zeit der Unterforderung plötzlich überfordert zu sein und natürlich auch die Angst vor dem Jobverlust. Wir sehen also, die Gründe können vielseitig sein und die genannten Beispiele sind nur exemplarisch. Wie können Vorgesetzte vermeiden, dass MitarbeiterInnen an Bore-out leiden? Wie können Führungskräfte dem Bore-out der Mitarbeitenden entgegenwirken?
Wichtig ist, dass Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden in Kontakt bleiben, anstatt sich in den eigenen Projekten voll und ganz zu verlieren. Ein Führungsstil, der von offener Kommunikation geprägt ist, trägt auch dazu bei. Denn Führungskräfte, die zuhören können, die Kritik zulassen und auch den Mitarbeitenden Zutrauen schenken, können dem Bore-out entgegenwirken. Ja, was kann man noch tun? Zum Beispiel spannende Aufgaben direkt an die Mitarbeiter delegieren und auch entsprechenden Handlungsspielraum einräumen und Leistung möglichst zeitnah belohnen. Dass ich als Führungskraft die individuellen Ziele der Mitarbeitenden kenne, kann motivierend wirken Und das muss nicht unbedingt immer die Gehaltserhöhung sein, sondern für manche ist zum Beispiel die Weiterbildung ein ganz wichtiges Thema oder das Übernehmen von Verantwortung kann auch ein wichtiges Ziel sein. Und last but not least, die menschliche und fachliche Führung eines Mitarbeiters sollte in einer Hand liegen und nicht getrennt werden, da sonst oftmals keine Führungskraft die volle Verantwortung für einzelne Mitarbeiter und dessen Entwicklung übernimmt. Puh, ich merke gerade, das ist schon ein intensives Thema. Aber lass uns dennoch jetzt noch zu dem Thema Burnout schauen.
Ja, Burnout ist wahrscheinlich schon ein deutlich bekannterer Begriff als Bore-out. Wir kennen Burnout ja unter dem sogenannten Ausgebranntsein. Dabei wirken mehrere Beschwerden zusammen und meist steht die Erschöpfung im Mittelpunkt. Daher wird Burnout auch als Burnout-Syndrom bzw. Erschöpfungssyndrom bezeichnet. Fachleute gehen davon aus, dass Burnout eine Folge einer Überlastung von beruflichen oder privaten Tätigkeiten ist. Erste Warnzeichen können die Zunahme von Überstunden, Mehrleistung, zunehmende Fehler oder in weiterer Folge häufigere Krankenstände sein. Zu den Burnout-Symptomen zählen vor allem Erschöpfung, verringerte Leistungsfähigkeit und Entfremdung der Tätigkeiten. Menschen mit Burnout fühlen sich energielos, ausgelaugt und völlig erschöpft, leiden zudem unter Überforderung, Müdigkeit und Niedergeschlagenheit. Es fällt ihnen schwer, die bisherige Leistung zu erhalten, ob im Haushalt, im Beruf oder bei der Pflege von Angehörigen. Es kommt zu Konzentrationsproblemen, Schwierigkeiten beim Treffen von Entscheidungen und Antriebslosigkeit. Die Entwicklung zum Burnout kann lange Zeit unbemerkt bleiben. Körperliche oder psychische Symptome entwickeln sich schleichend. Die Tätigkeit wird zunehmend mehr als Belastung empfunden. Es kann zur Abstumpfung gegenüber Aufgaben und Situationen kommen. Das Selbstwertgefühl sinkt. Auch Gefühle innerer Leere sowie Schlafstörungen treten auf. Zudem können sich Probleme in der Partnerschaft oder der Familie verstärken. Weiters sind körperliche Beschwerden möglich, wie etwa Verdauungsprobleme oder Schmerzen. Es ist ganz, ganz wesentlich, dies abzuklären, um organische Ursachen auszuschließen. Ja, und die völlige Burnout-Erschöpfung ist ja nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen da.
Ja, Burnout entwickelt sich. Und das verläuft je nach Person ganz unterschiedlich. Oft hört man davon, dass sich das Burnout in 12 Stadien entwickelt. Allerdings ist diese Entwicklung eher fließend. Vielmehr kann man sich die Entwicklung von Burnout wie eine Kurve vorstellen. Und diese verläuft ganz individuell. Anstelle einer Treppe, die man stufenweise, wie bei Stadien beispielsweise, hinunterschreitet, befindet man sich bei dem Burnout eigentlich eher auf einer Rutsche, die mal steiler und dann immer flacher wird. Das startet zumeist damit, dass man ganz viel Energie reinsteckt in seine Arbeit, ja, und total enthusiastisch seine Aufgaben erledigen möchte, Ziele erreichen möchte und ja, eben kurz gesagt, ein begeisterter Einstieg stattfindet. Man zeigt einfach verstärkten Einsatz. Es ist ganz hohe Anstrengung erforderlich und Betroffene sind dann auch ganz stark identifiziert mit dem, was sie tun und mit ihrer beruflichen Rolle. Es kommen da oft auch unrealistische Erwartungen einher und man will sich beweisen. Ja, und dann geht's weiter mit einer gewissen Stagnation, wenn man das Gefühl hat, man kann nichts mehr bewegen. Es gibt Zweifel an der eigenen Leistung. Die Arbeitsfreude schwankt und man reagiert zunehmend mehr mit einem Rückzug, um sich selbst zu schützen. Geht dann weiter in die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse, auch möglicherweise der Verdrängung von Konflikten und führt zu einer emotionalen Abstumpfung. Ja, weiter geht's dann mit einer gewissen Frustration, die auftreten kann. Das ist dann quasi so weit, wenn man die Arbeit selbst in Frage stellt, schon eher eine pessimistische Grundhaltung hat und ja, das Gefühl von Machtlosigkeit verspürt. Es können auch ernste psychosomatische Beschwerden entstehen und eventuell kommt es auch zur Verleugnung von auftretenden Problemen. Ja, und die Kurve sinkt noch weiter an, weil das führt letztendlich zu einer gewissen Apathie. Das heißt, wenn das Burnout schon so weit fortgeschritten ist, dass man sich schon von Freunden und Kollegen eher distanziert, Abstand hält und man auch merkt, okay, die Arbeit und alle Aufgaben, meine Rolle, die lässt mich eher kalt. Ja. Man kennt es vielleicht auch unter dem Begriff des psychischen und physischen Kollaps. Ja. Geht einher mit einer Niedergeschlagenheit, kann zu einer Schlaflosigkeit führen, zu Angst, aber auch zu ganz stark reduzierten Leistungsfähigkeit. ja, das Gefühl von innerer Leere. Und das kann auch bis zu einer Depression führen und zur absoluten Burnout-Erschöpfung. Bei der Ursache von Burnout dürfte Stress eine ganz große Rolle spielen.
Ja, dabei spielen etwa folgende Belastungsfaktoren eine Rolle. Zu viel Verantwortung, ständiger Zeitdruck, keine klare Rolle im Team oder auch ein schlechter Zusammenhalt, ein eingeschränkter Handlungsspielraum, ein anspruchsvoller Kontakt zu Menschen, übermäßige Kontrolle von außen, Leistungsdruck, fehlende Anerkennung, wenn Höchstleistungen selbstverständlich sind, Konflikte, etwa am Arbeitsplatz, eine ständige Erreichbarkeit oder auch sehr bekannt seit Corona, die Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Diese Belastungen können so groß werden, dass sie die eigenen Fähigkeiten zur Bewältigung übersteigen. Auch gesellschaftliche Erwartungen unserer Leistungsgesellschaft können den Druck erzeugen.
Ja, und zudem vermuten Fachleute unter anderem, dass manche Menschen ein erhöhtes Risiko für ein Burnout haben. Dabei könnten zum Beispiel folgende persönliche Faktoren eine gewisse Rolle spielen. Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich die Haltung des Aufopferns in mir habe oder einen gewissen Anspruch an Perfektionismus, kommt auch zur Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse oder wenn ich ein geringes Selbstvertrauen habe. Die persönlichen Belastungsgrenzen für Stress sind unterschiedlich und es kann auch sein, dass ich ein ausgesprochen hohes Bewusstsein für Verantwortung habe. Auch dann kann es sein, dass ich schnell in das Burnout sozusagen schlittere. Diese Faktoren können auch mit Erfahrungen zusammenhängen, die man während des Lebens schon gemacht hat. Ja? Und dann stellt sich halt die Frage, wenn es wirklich so weit kommt, wohin kann ich mich wenden, wenn ich denke, dass ich unter Burnout leide?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wohin ich mich wenden kann. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, lieber früher mal sich abchecken lassen und das Gespräch mit jemandem suchen, als zu spät, um einfach rechtzeitig schon bereits erste Maßnahmen zu setzen. Ich kann mich im ersten Schritt einmal mit Freundinnen und Freunden, mit engen Vertrauenspersonen austauschen und über das Thema sprechen. Ich kann mit meinem Arzt oder meiner Ärztin für Allgemeinmedizin sprechen, mit einem praktischen Arzt, die mich vielleicht schon ganz gezielt auf weitere Ansprechstellen weiterleiten. Ich kann das Gespräch mit einer klinischen Psychologin, einem klinischen Psychologen suchen, mich an eine Psychotherapeutin oder an einen Psychotherapeuten wenden. Und ich kann natürlich das Gespräch mit einer Fachärztin, einem Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin suchen. Bei Kindern und Jugendlichen auch Fachärztinnen oder Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wichtig ist, das Gespräch zu suchen, etwas zu tun. Wer jetzt die richtige Stelle für mich ist, hängt doch ganz davon ab, wie ausgeprägt meine Beschwerden schon sind. Aber viel wichtiger ist, dass es gar nicht so weit kommt. Bianca, was kann ich auf persönlicher Ebene eigentlich tun?
Ja, was kann ich zum einen präventiv schon tun und was kann ich auch dann tun, wenn ich merke, ui, da entwickelt sich gerade etwas bei mir, es fühlt sich nicht mehr so an wie früher. Ja, dann kann ich zum Beispiel darauf achten, öfter mal Nein zu sagen, wenn eine Aufgabe nicht machbar ist, oder ich setze einfach wirklich Prioritäten und achte darauf, was ist jetzt wirklich wichtig zu tun und was kann ich auch später erledigen. Ein ganz wichtiger Faktor, der ist auch mir irgendwann erst bewusst geworden, nachdem ich diese Erfahrung schon gemacht habe, bewusst die Erholung zu planen. Also wann sind Zeiten, wo ich wirklich abschalten kann und was kann ich tun, was trägt dazu bei. Ein großer Faktor sind da auch die sozialen Beziehungen und dass ich da auch genau hinschaue, welche Beziehungen tun mir wirklich gut. Ja, diese dann auch bewusst zu pflegen und vielleicht auch um Unterstützung zu fragen, wenn ich merke, ich brauche Hilfe, das kann schon oder es kann bereits vor einer gewissen Überforderung stattfinden. Besonders wichtig ist es, auf der persönlichen Ebene auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und diese ernst zu nehmen. Dabei kann helfen, Methoden aus der Achtsamkeitsforschung mit in den Alltag zu integrieren, genauso wie die Meditation oder Entspannungstechniken. Es kann auch hilfreich sein, die Arbeit und die Freizeit voneinander zu trennen. Das ist aber auch ganz unterschiedlich, je nachdem, wie es mir leichter fällt. Supervision und Coaching können sehr hilfreich sein, wenn es um mich und um meine Tätigkeiten geht und ich diese bewusst reflektieren möchte oder Klarheit reinbringen möchte darin, was denn gerade um mich und mit mir passiert. Also auch da eine Empfehlung von unserer Seite. Ja, das wären so die Punkte auf der persönlichen Ebene, aber es gibt auch noch ein paar Impulse, die ja auf organisatorischer Ebene berücksichtigt werden können.
Genau, auch im Job gibt es einige Dinge auf organisatorischer Ebene, die für Burnout-Prävention getan werden können. Zum einen ist es einmal, Informationen zum Thema Burnout zur Verfügung zu stellen, Schulungen anzubieten, zum Beispiel auch zu Entspannungstechniken oder zur Stressbewältigung. Oder aber auch eine Ansprechstelle für Burnout im Betrieb einzurichten. Oft lässt sich das ganz gut auch im Bereich der Arbeitspsychologie integrieren. Man kann Safe Spaces schaffen, zum Beispiel auch durch Angebote von Supervision oder von Coaching als Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Wichtig sehe ich auch den Aufbau einer gesundheitsförderlichen Unternehmenskultur. Und das kann ganz vielseitig sein. Das reicht vom offen miteinander über die Arbeit oder Belastungen zu sprechen, bis hin zu angemessenen Möglichkeiten einer Karriere- bzw. Weiterentwicklungsplanung. Weiters unterstützen in der Prävention klare Regelungen zur Verwendung der digitalen Kommunikation und der Erreichbarkeit sowie eine gute Pausen- und Urlaubskultur, nämlich Urlaube ohne Störungen. Rollenklarheit unterstützt sehr, sowie klare Arbeitsprozesse und natürlich sinnstiftende Tätigkeiten. Erlebe ich eine Wertschätzung meiner Arbeit und meiner Person, dann trägt das auch sehr gut zu einer Burnout-Prophylaxe bei. Wertschätzung erlebe ich zum Beispiel, indem in der Kommunikation aktiv zugehört wird oder auch indem Arbeitszeiten bedarfsgerecht gestaltet werden können. Als Führungskraft ist es wichtig, mich selbst auch rund um das Thema gesunde Führung weiterzubilden und bei den entscheidenden Themen auch Rollenvorbild zu sein. Und letztlich ist es wichtig, als Führungskraft auf Frühwarnsymptome bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu achten und diese Beobachtung in einem persönlichen Gespräch, auch wenn es manchmal nicht leicht fällt, direkt anzusprechen.
So, und als ob die zwei Begriffe nicht eh schon intensiv genug wären, wollen wir trotzdem noch einen kurzen dritten Begriff vorstellen. Und das ist der, ja, relativ neue Begriff vielleicht auch des Brownouts. Bei diesem Begriff ist von einem gewissen Spannungsabfall die Rede. In einem schleichenden Prozess erleben die Betroffenen dabei oft Sinnlosigkeit in ihrem beruflichen Alltag. Sie ziehen sich dann zurück und wenden sich von der beruflichen Leistung ab. Betroffene können dabei sehr desillusioniert sein und inaktiv. Und sie beginnen, die beruflichen Kontakte zu meiden, arbeiten vielleicht nur noch das Notwendigste. Und oft handelt es sich dabei um Leistungsträger, die eine Aufgabe voll motiviert angetreten haben, aber zum Beispiel im bürokratischen Dschungel den Nutzen und den Sinn der eigenen Arbeit irgendwo zu irgendeinem Zeitpunkt verlieren. Ausufernde Controlling oder administrative Maßnahmen, die oft mehr Zeit als die eigentliche Aufgabe benötigen, sind ein gutes Beispiel dafür. Durch Begleitmaßnahmen, deren Sinn und Nutzen aus Sicht der Betroffenen nicht zielführend sind, wächst dann ein gewisser Arbeitsdruck. Die Kreativität leidet und es taucht auch die Frage auf, was mache ich hier eigentlich und wo liegt der Sinn in dem, was ich hier tue? Brownout-Betroffene sind nicht mehr leistungsfähig. Sie sind defensiv, mit sich selbst unzufrieden und verstecken sich gegebenenfalls auch. Es zeigt sich, dass auch die Arbeitswelt nicht von der stetigen Sinnsuche, in dem sich ein Teil der Gesellschaft zunehmend befindet, ausgenommen ist. Im Falle des Brownouts erfordert es von den Betroffenen den Mut, ihre aktuelle Aufgabe und damit oft auch finanzielle Annehmlichkeiten zu verlassen und das Wagnis eines Neuanfangs einzugehen. Oftmals versperrt die Hoffnung diesen Weg, nämlich die Hoffnung darauf, dass sich das bestimmt ändern wird. Tja, aber was dann? Beim Auftreten von körperlichen Symptomen ist auch hier wieder dringend empfohlen, mit Fachkräften, so wie beim Burnout, haben wir ja vorhin genannt, in Kontakt zu treten.
Ich denke, in der Praxis lassen sich die drei Begriffe auch nicht immer so klar, wie es jetzt vielleicht auch manchmal klingt, trennen. Bei all den Themen ist es wichtig, gut auf sich selbst Acht zu geben und immer wieder mal Reflexionsschleifen zu machen. Selbstreflexion, gute Gespräche mit vertrauten Personen, aber auch Supervision und Coaching, wo man auch an der Stärkung der eigenen Resilienz arbeiten kann und den Mut zu haben, für sich selbst einzustehen.
Für die Zusammenarbeit heißt das dann auch, nachsichtig zu sein mit anderen und mit sich selber, denn, und da passt der Spruch, den wir heute ausgesucht haben, richtig gut, manchmal ist ein Rückzug nötig, um Herz und Seele zu schützen. Das war's schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns darüber, dass du Teil dieser Gedankenpflanzen-Episode warst. Und noch mehr, wenn du ein paar Sterne in der Bewertung auf Spotify hinterlässt. Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz geht uns alle an. Und wenn du dich zu diesem Thema mit uns austauschen möchtest, dann freuen wir uns über deine Nachricht an people.culture.podcast@gmail.com. Du findest die Adresse auch in unseren Shownotes. Schau gut auf dich!